Hallo zusammen, Sebo hier. Wie ihr wisst, macht es Flo und mir unheimlich viel Spaß, Themen zu recherchieren, diese auszuarbeiten und uns darüber auszutauschen. Wir versuchen mit diesem Podcast auch Diskussionen zu Themen anzustoßen, die anderswo vielleicht nicht so sehr im Fokus stehen und euch neue Perspektiven zu bieten. Außerdem machen wir den Podcast für euch und daher freuen wir uns darauf, mit euch in Kontakt zu treten. Wenn ihr also Anregungen habt oder euch einfach über etwas Gesagtes aufregen wollt, dann schreibt uns eine E-Mail unter keine.experimente.podcast@gmail.com oder findet uns auf Twitter oder Instagram. Außerdem wäre es großartig, wenn ihr den Podcast weiterempfehlen würdet. Schickt ihn zum Beispiel euren Freundinnen und Freunden oder Bekannten als Diskussionsgrundlage. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Keine Experimente, dem Politik-Podcast für alle und keinen. Hallo Flo.
Hallo Sebo und hallo an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
Florian, was ist der Sportartikelhersteller deiner Wahl?
Ich habe mich mit dieser Frage noch nie so auseinandergesetzt. Ich kaufe mir einfach die Laufschuhe, die gerade mal passen. Deswegen habe ich da keine präferierte Marke.
Die okay. Müssen
einfach gut funktionieren.
Und was ist mit Shirts, also so Sportbekleidung?
Ich bin ja auch bekannt dafür, nicht sonderlich eitel zu sein. Also auch da habe ich keine klare Präferenz.
Das kann ja gar nicht sein, weil du musst dich natürlich mit diesem wichtigen Thema auseinandersetzen, denn die ganze Republik spricht gerade darüber und wir werden gleich sehen, warum. Mir ist eine Sache aufgefallen in den letzten 2 Wochen, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben, und zwar hat sich der Sportartikelhersteller Adidas einen neuen Slogan ausgesucht. Ja, früher war der Slogan der Firma, also seit 2004, Impossible is nothing. Also nichts ist unmöglich, ja, man kann alles schaffen. Dann haben die in 2011 nochmal Adidas is all in hinzugefügt, was ja auch irgendwie so eine globale Sache ist. Ne? Man kann, ne? Also geh aufs Ganze so nach dem Motto. Und jetzt mit dem neuen Chef Björn Gulden, mit dem neuen Marketingchef, glaube ich, neuer Chef von Adidas, gibt es einen neuen Slogan auch, der sich nicht nur auf die Konsumenten beziehen soll, sondern auch auf das Unternehmen selbst. Und das ist You Got This. Also du schaffst das. Von Impossible is Nothing zu You Got This. Und dann steht hier bei BR24, der neue Leitspruch soll weniger Druck ausüben auf die sporttreibende Kundschaft und auch auf das Unternehmen selbst. Dieses Jahr soll Adidas zu einem besseren Unternehmen werden. Kommendes Jahr ein gutes und 2026 dann ein gesundes Unternehmen. Ich finde das interessant, weil das ist schon irgendwie so ein gewisser Paradigmenwechsel, der halt auch eine gewisse Mentalität in unserer Gesellschaft widerspiegelt. Ja, also wir haben die Folge zu Woke Capitalism gemacht. Ja, da geht es natürlich auch darum, immer die Bedürfnisse der Menschen so ein bisschen zu bemühen oder zu schauen, was sind ihre Identitäten, wie ist so die Stimmung im Land, und das hier ist halt auch eine Reaktion nicht nur auf die scheinbar schlechte wirtschaftliche Lage von Adidas, sondern eben auch, die reagieren ja damit auch auf eine bestimmte Stimmung in der Gesellschaft. Ne? Also ja. Du kannst es schaffen, eher so Selfcare-mäßig als irgendwie so antreibend und disziplinierend im Sinne von, du kannst es schaffen, wenn du nur willst. Ja, also
aber das ist ja auch eine versteckte Ideologie und ein Druck, der dahinter steckt. Mhm. Weil ich frage mich, ich würde jetzt mal spontan einen Bogen zur letzten Folge schlagen, die Mayo, Verletzlichkeit. Ja? Und ich frage mich dann, was ist, wenn ich es dann nicht schaffe, bin ich dann ein Versager?
Ja, oder genau.
Also dieser Druck, diese Kehrseite, die ist ja auch in diesem Spruch vorhanden.
In welchem
also
jetzt?
Irgendwie, du kannst es schaffen, you got this oder so. Oder,
ja.
Also ich meine, also was ja diesen Spruch eint, mit dem nichts ist unmöglich, es ist immer eine Transzendierung der Limitationen, die wir als Menschen vielleicht haben.
Ja.
Und was einen ja wirklich beruhigen würde, jetzt mich als Spruch wäre dann eher so, aber das ist natürlich werbetechnisch nicht klug, deswegen bin ich auch kein Werbetexter, aber das wäre dann so, mach dir keinen Stress, Aber du hast gute Chancen, wenn du diese Schuhe nutzt, dass du abnehmen kannst oder so. Also, verstehst du, was ich meine?
Ich glaube, in die Richtung soll das schon gehen, ne? Okay. Also, ich glaube, das ist schon die Intention, dass das, oder das zumindest die Idee hinter diesem Slogan ist, glaube ich schon.
Okay.
Ne? Und in dem Sinne ist ein Paradigmenwechsel. Naja, gut, aber das sagt halt auch über unsere Gesellschaft aus, wenn die denken, die können Geld verdienen mit diesem Slogan. Ne? Mhm. Das steht dann überall auf deren Logos drauf und so weiter und so fort. Sind wir wirklich als Gesellschaft so kurz vor dem mentalen Breakdown, dass wirklich hochkarätige Businessleute denken, dass sie damit Geld machen können?
Ja.
Also es scheint ja so zu sein. Die machen ja auch so Marktanalysen und so. Was wollen die Verbraucher etc.? Mhm. Was brauchen die? Und das finde ich schon echt interessant, weil das sagt dann doch schlussendlich mehr aus, als man vielleicht auf den ersten Blick so denkt.
Ja, also ich denke, so die psychologischen Bedürfnisse auch wie im Vogue Capitalism oder wie Nancy Fraser ist ein bisschen wissenschaftlicher formuliert, im progressiven Neoliberalismus,
da
werden ja auch emanzipatorische Bestrebungen kapitalisiert. Ja, und ausgeschöpft, indem man zum Beispiel weiß, okay, es kommt mittlerweile einfach gut, wenn du für möglichst viele Geschlechter und Hautfarben eintrittst. Und das wissen die Unternehmen. Aber ich würde davor warnen, vielleicht sind da auch wirklich emanzipatorische Intentionen, aber ich würde davor warnen, das denen wirklich zu unterstellen, diesen Unternehmen.
Ja, nein, das ist ja
das
klar.
Das ist halt, ne? Und
es geht ja darauf, wie analysieren die Gesellschaft, dass sie Geld machen können, ne?
Richtig.
Aber ist das nicht so ein bisschen anti-emanzipatorisch auch in dem Sinne? Für mich klingt das halt so ein bisschen so, wir sind Adidas, wir kümmern uns um dich.
Ja, aber ich sag mal, in einer Welt, in der Großkonzerne anfangen, sich um die Menschen zu kümmern, da läuft schon generell was falsch. Ja? Also das ist ja erstmal der erste Punkt. Das ist ja die Funktionsweise aber auch der kapitalistischen Dynamik, ja, das ist ja auch das Faszinierende, dass sie sich so viel zu eigen machen kann.
Ja.
Aber natürlich hat das nichts mit einem wirklichen emanzipatorischen politischen Projekt zu tun. Ein emanzipatorisches politisches Projekt wäre für mich zum Beispiel Industrial Citizenship, wo wir
überlegt
haben, wenn man mal das Prinzip der Demokratie wirklich in der ökonomischen Sphäre anwendet. Das wäre emanzipatorisch. Ja. Aber naja, das ist eigentlich klug marktwirtschaftlich gedacht. Aber,
genau. Aber dahinter steckt natürlich auch so ein libertärer Impetus. Ne? Wir kümmern uns um dich, you got this, komm zu Adidas, geh nicht zum Staat, könnte man auch sagen.
Ja, und das ist ja genau vielleicht auch manchmal das Falsche, die falsche Message.
Ja, aber der Staat, beziehungsweise nicht der Staat an sich, sondern bestimmte Politiker, spielen bei dieser ganzen Sache auch nochmal eine Rolle. Es geht jetzt nicht mehr um den Slogan, allerdings gab es Wirbel um Adidas, beziehungsweise um die DFB.
Mhm.
Ja, und dann wollen wir gleich auch schon zu unserem eigentlichen Thema, nämlich dem Populismus, überleiten, weil das Land oder im Sinne von Patriotismus spielt dann scheinbar bei so kapitalistischen Sachen wie Sportartikelherstellern vermeintlich doch eine Rolle.
Okay.
Und zwar ist es so, dass jetzt scheinbar der DFB gesagt hat, dass er ab 2027 nicht mehr Trikots von Adidas bestellen will, sondern von Nike, ja, also dem US-amerikanischen Sportartikelhersteller. Und das hat so eine kleine Welle von Sportartikelpatriotismus ausgelöst in Deutschland, die einfach zum Schießen ist. Und dazu hören wir uns jetzt mal kurz einen Beitrag der Tagesschau an.
Im Kern geht es um ein Stück Stoff, ein Shirt, das Fußballer tragen, wenn sie das machen, wofür sie bestens bezahlt werden. Doch die Diskussion um den Wechsel des DFB von Adidas zu Nike scheint weit darüber hinaus zu gehen.
Diese Entscheidung ist unverständlich und ich muss ehrlich sagen, sie ist auch unpatriotisch.
Sagt Friedrich Merz, der Chef der CDU. Unpatriotisch. Ein Stück Stoff erregt die Gemüter. Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen sieht in der Entscheidung, den Ausrüster zu wechseln, mehr als eben nur die Entscheidung, den Ausrüster zu wechseln. Demnach kann er sich das deutsche Trikot ohne die drei Streifen überhaupt nicht vorstellen. Habeck hätte sich vom DFB mehr Standortpatriotismus gewünscht. Patriotismus meint die Liebe zum Vaterland und ist etwas, womit vor allem linke Parteien eigentlich eher fremdeln. Doch selbst der linke Ministerpräsident von Thüringen, Bodo Ramelow, fremdelt eher mit der Entscheidung des DFB.
Als jemand, der von Fußball überhaupt keine Ahnung hat, kann ich nur sagen, es würde mich mehr freuen, wenn wir unsere Produkte, die wir mit uns verbinden, auch mehr nach außen tragen und deutlicher machen.
Der professionelle Fußball ist durch und durch kommerziell. Soweit so bekannt. Und dennoch gibt es über einzelne Entscheidungen immer wieder große Aufregung. Die WM im Wüstenstaat Katar war so eine Entscheidung. Das Nike-Emblem auf den Trikots von Neuer, Gündogan und Füllkrug ist offenbar eine weitere. Adidas zahlt dem Vernehmen nach 50 Millionen Euro im Jahr an den DFB, damit die Nationalmannschaft in Adidas-Trikots aufläuft. Nike will nach Informationen des Handelsblatts das Doppelte auf den Tisch legen, 100 Millionen Euro. Aus Sicht von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vernichte hier Kommerz ein Stück Heimat. Das wiederum wird nun auch nicht wirklich ernst genommen. Schließlich ist Adidas wie Nike ein globaler Konzern inklusive Milliardenumsätzen und Fabriken in Kambodscha. Die Entscheidung jedenfalls scheint gefallen. Nur Boris Rhein von der CDU und Ministerpräsident in Hessen will das noch nicht so hundertprozentig wahrhaben.
Der Weltmeister trägt Adidas und nicht irgendeine amerikanische Fantasiemarke. Und deswegen finde ich das schon ein starkes Stück, was der DFB da macht. Ich bedauere das sehr und ich kann mir kaum vorstellen, dass der DFB das am Ende durchhalten kann.
Torben Ostermann, Berlin.
Ja, was soll ich sagen? Boris Rhein hat wohl, auch noch, das möchte ich nur kurz hinzufügen, wohl gesagt, die drei Streifen gehören natürlich zu den vier Sternen, die wir auf der Brust tragen. Ne? Also im Sinne von vier Sterne in Bezug auf die Weltmeistertitel, die Deutschland halt hält. Ja, kann es schlimmer sein? Kann eine Debatte dümmer sein als das? Da wünscht man sich ja fast schon 2006 bei der WM, da gab es ja zum ersten Mal wieder diesen Flaggenpatriotismus, ne, wo die Leute, die Deutschlandflaggen benutzt haben, da wünscht man sich sowas ja fast schon wieder zurück, anstatt diese wirklich weirde Diskussion um so einen Sportartikelhersteller.
Also erstmal, um es jetzt möglichst unpolitisch und nicht sonderlich ernst zu formulieren, wir haben jetzt am Samstagvormittag, den 23.03. Es ist noch nicht April. Ich habe mich gefragt, ob sie schon eine April-Scherze vorgezogen haben. Aber das wird wohl nicht der Fall sein. Und deswegen ist es umso tragischer, dass das Ganze wohl ernst gemeint ist. Ja, was mich erstmal so ein bisschen stutzig macht, wenn ich das höre, ist A, ist ja wirklich mal dieser Begriff des Patriotismus. Ich mag das Wort nicht, aber für mich problematisch, weil wir sehen jetzt einen furchtbaren Krieg in der Ukraine von Russland verursacht. Und jetzt werden ja im Namen des Patriotismus von Fahnen allerlei Dinge gerechtfertigt. Ja, also, dass dann auf einmal gesagt wird, ukrainische Geflüchtete, denen soll das Bürgergeld entzogen werden, wenn sie nicht zurückgehen und kämpfen. Und da kommen natürlich auch Fragen für uns mit auf die Tagesordnung, die gar nicht so witzig sind. Wäre man bereit, für ein eigenes Land zu kämpfen? Und die Frage habe ich mir natürlich auch schon gestellt und da habe ich ganz klar mit Nein drauf geantwortet.
Ja.
Warum? Weil Patriotismus ist eine Zugehörigkeit, eine Identität zu einem Land, für die ich erstmal nichts kann. Ich hätte auch woanders geboren sein können, ja. Und ich sehe nicht die Notwendigkeit, jetzt für das Land zu kämpfen.
Ja.
Und ich denke, das ist natürlich jetzt erstmal scheinbar ein anderes Thema, aber das berührt das ja auch bei so einem banalen Thema, ja. Also, wenn jetzt im Namen des Patriotismus das alles so von Friedrich Merz und Habeck und so gerechtfertigt wird, dann frage ich mich, warum? Was ist Patriotismus? Und da würde ich ganz kurz was einbringen. Im Philosophie-Magazin wurde Omri Böhm, der Philosoph, der Israelische, interviewt, der ja auch sein gutes Buch Radikaler Universalismus geschrieben hat, was ja eigentlich ein Plädoyer gegen Identitätszugehörigkeiten ist und eigentlich das Menschsein, das Universelle sieht, ja, was ja auch immer schon metaphysisch ist und damit auch, hier werden natürlich im Interview jetzt vorwiegend Dinge genannt wie Geschlecht und Rasse und etc., aber ich denke, das kann man jetzt auch mal frei auf diesen Patriotismusbegriff anwenden.
Natürlich.
Ja, und das ist eigentlich ein zutiefst anti-universalistischer Gedanke.
Genau, weil die Frage, ob du dich dazu entscheidest, dich mit deinem Land zu identifizieren, ist ja auch eine Identitätsfrage.
Ja. Ne?
Weil, und dann kannst du anfangen zu sagen, die Deutschen sind so und so, die Franzosen sind so und so, aber kann man irgendwas dafür, dass man in Land X oder Y geboren ist? Nein.
Genau. Ein weiterer Punkt wäre noch, aber da sollten wir vielleicht auch jetzt nicht zu detailliert drauf eingehen, aber auch die Lieferkettenproblematik, ab wann kann man wirklich sagen, ein Produkt kommt aus einem Land, ja. So, und die Leute, die da ausgebeutet werden, unter menschenrechtswidrigen Bedingungen eigentlich teilweise Teile herstellen. Ich kann das jetzt besser so bei Foxconn mit Apple so sagen, aber das wird, denke ich mal, bei Adidas nicht immer unbedingt komplett anders sein.
In Kambodscha gab es ja auch vor einigen Jahren diesen Brand in dieser Fabrik da, wo dann echt hunderte Leute, glaube ich, ums Leben gekommen sind. Ja, vor allem Frauen, die das dann immer betrifft, weil, ja, weil die Näherinnen sind meistens Frauen. Gibt's gute Bücher zu auch, ne? No Logo von Naomi Klein zum Beispiel, die das schon in den Nullerjahren, glaube ich, mal etabliert hat. Das sind halt echt Sachen, da würde man sich doch lieber wünschen. Ich meine, was ist jetzt das für eine Scheiße? Mir ist es so egal, von wem die ihre Trikots haben, ne? In England gibt's übrigens gerade auch eine ähnliche Debatte, weil auf den Trikots, ich meine, wir hatten ja schon die Debatte auch, die Trikots sollen ja pink sein und das sind ja dann keine echten deutschen Trikots oder so, ne? Das ist auch so eine Internetdebatte gewesen. In England hatten die die England-Flagge irgendwie in anderen Farben dargestellt. Keine Ahnung warum. Ich habe mich jetzt auch nicht so reingefuchst, aber das sind alles so Scheindebatten. Ja, das sind irgendwie identitätspolitische Debatten auch teilweise, weil
die auch von rechts ja gemacht werden dann scheinbar.
Ja, häufig, ne? Ganz klar, ne? Oder benutzt werden. Und also wir wissen ja auch, vielleicht. Ich meine, guck mal, was hat Lauterbach diesbezüglich zu melden? Ich meine, das ist überhaupt nicht sein Fachgebiet. Habeck auch, ne? Was gut, als Wirtschaftsminister vielleicht noch mehr, aber warum mischen die sich da ein? Und ich weiß nicht, ich würde jetzt vielleicht auch so ein bisschen die These äußern, dass die sich schon mal auf eine gewisse Art und Weise an gewissen Diskursen beteiligen,
ja,
die halt sehr triggern.
Ja, ja.
Ja, also ich kann mir Leute vorstellen, ich kenne, glaube ich, zum Glück keine, die sich da sehr drüber aufregen würden. Und das bindet ja Ressourcen. Ne? Das ist dieses, wer hat das nochmal gesagt, wenn ich will, dass ich die Linken auf Twitter mal einen Tag...
Poschardt war das,
ne? Mhm. Genau, der müsste einfach nur twittern, morgen Silvester freue mich auf Böllern. Und dann sind erstmal...
Die Linken sind auch oft so blöd und fallen halt drauf.
Genau, rein. Dann sind die Linken erstmal einen Tag getriggert und posten ihm die ganze Zeit und können sich nicht mit anderen Sachen beschäftigen. So, wenn jetzt solche Debatten geführt werden, wir beschäftigen uns ja auch gerade damit, ja, dann kann man schon vorhersehen, dass wahrscheinlich gewisse Politikverschärfungen kommen werden während der EM. Das ist ein typischer Mechanismus. Leute sind abgelenkt von Fußball, ja, oder die Debatten um Fußball und dann wird wieder natürlich viel erklärt, warum die deutsche Nationalmannschaft so schlecht abschneidet und währenddessen werden gewisse unpopuläre Entscheidungen getroffen in der Politik. Das war zum Beispiel, ich glaube 2006 gab es eine Mehrwertsteuererhöhung, solche Sachen, die eigentlich sonst kritischer gesehen würden, aber dann im medialen Diskurs einfach keine Rolle spielen, weil Fußball so wichtig ist.
Ja, na gut, ich meine, zu unserer Ehrenrettung oder Verteidigung würde ich mal reinwerfen, wir sind ja ein theoriegeleiteter Analyse-Podcast und wir beschäftigen uns damit natürlich nicht, weil wir einfach jetzt nur schockiert sind, sondern weil wir es vielleicht auch verstehen wollen.
Mhm.
Und weil
wir halt jetzt an dieser Stelle warnen wollen, Leute, achtet drauf, was wird entschieden politisch während der EM?
Ja? Ich meine jetzt... Ich habe das jetzt nur am Rande verfolgt bei meinem Nachrichtenkonsum, aber ich überlege gerade wirklich und denke nach. Und eine Frage, die mir gerade spontan wirklich aufkommt, ist natürlich, es ist ja schon interessant, bei etwas, was wir erstmal lächerlich finden, wir beide, wenn wir das so hören, dass ja wirklich alle PolitikerInnen so schockiert darauf reagieren. Also wenn man jetzt Merz da hört, der ist ja wirklich angefasst so innerlich und auch...
Nee, das ist Schauspiel.
Ja, aber es ist ja klar. Aber warum?
Ja,
das
genau.
Ist die große Frage.
Genau.
Und jetzt, ich glaube, wir müssen das wirklich jetzt ein bisschen von diesem Beispiel abstrahieren,
ja,
und diesen Patriotismusbegriff mal wirklich in den Zeiten, in denen wir jetzt leben, auch mit dem Krieg und so,
ja,
wo jetzt über Aufrüstung die Rede ist, wo von Kriegstüchtigkeit die Rede ist. Ich glaube, das wäre meine steile These, das können wir jetzt nicht komplett getrennt davon betrachten.
Nein.
Weil man sich auch aus politischer Sicht jetzt schon eigentlich ein stolzes deutsches Volk wünscht, was auch bereit wäre für das Land. Und deswegen, ich glaube, in anderen Zeiten von Frieden geprägten wäre das nicht so eine heiße Debatte. Das wäre meine These.
Ganz genau. Das sehe ich auch so, ne? Weil wir erleben das auf verschiedenen Ebenen. Ich glaube, die Strack-Watzinger war das, ne? Unsere Bildungsministerin, soweit ich weiß. Oder ist sie KMK-Vorsitzende? Nein, egal. Jedenfalls, sie hat dazu
eine Bildungsministerin, oder?
Ja. Die hat dazu aufgerufen, dass Schulen Kinder auf den Kriegsfall vorbereiten sollen. Ne?
Ja.
Und das ist natürlich, also das ist wieder das alte Schema, Schulen sollen sich um gesellschaftliche Probleme kümmern, aber es ist auch eine Militarisierung von einer Institution, in der Militarisierung eigentlich nichts zu suchen hat. Ja, wir haben schon, meiner Meinung nach, ist das ein Problem, dass die Bundeswehr immer in die Schulen geht und da für den Beruf Soldat wirbt, ne? Wenn das einigermaßen objektiv stattfindet, finde ich es noch okay.
Das ist es aber nicht. Hast du mal die Werbevideos
gesehen? Ja, ja, genau. Es ist nicht objektiv. Das ist halt das Problem. Ne? Ja. Ich war auch schon, ich saß da auch, also ich, uns, bei uns damals an die Schule, ich erinnere mich noch gut, da war auch so ein Offizier, der da hinkam und der halt irgendwie Pazifismus so als Bild-Zeitungspopulismus dargestellt hat, ne? Was natürlich einfach nicht stimmt. Und aber wenn wir jetzt mit Zivilschutzübungen und was weiß ich was, wir können das ja mal weiterspinnen, ne? In 20 Jahren müssen wir die Ausbildung an der Waffe in den Schulen vornehmen. Ich spinne jetzt, ne? Aber das ist eine Sache, die hat mit Bildung nichts am Hut und wir sollten uns auf die Bildung konzentrieren und die Kids sich selbst entfalten lassen. Und das ist eine Sache, wenn wir versuchen, kontinuierlich gesellschaftliche Probleme durch Schulen zu lösen, das geht einfach nicht.
Nein, ich glaube, man müsste auch mehr, was die Schule leisten müsste, wäre dann doch eher das Gegenteil. Und ich meine das jetzt nicht im Sinne eines Pazifismus, aber eher eine Friedenstüchtigkeit. Ja. Menschen erziehen, die nicht mit den Ellbogen rausstrecken. Und das ist ja eher der Fall.
Ja.
Also eigentlich mehr Solidarität und Kooperation ist genau das richtige Mittel, dass man das den jungen Leuten beibringt, weil damit lassen sich auch vielleicht zukünftige Kriege verhindern durch andere Mindsets.
Ja. Sehe ich auch so, ne? Konflikte diplomatisch lösen und so, das sollte eigentlich echt die Idee dahinter sein. Aber gut.
Ja, ich meine, das ist natürlich sehr diffizil. Ich habe das mitbekommen, was Strackertzinger da vorgeschlagen hat. Ich sehe halt einfach, mein Problem ist, wir sind einfach nicht, und das habe ich schon mal gesagt in der letzten Episode, wir sind nicht in einem Krieg mit Russland und wir sollten auch alles tun, dass es nicht so kommt. Wenn es solche Fälle gibt, dass es wirklich so brenzlig wird, dann kann man ja immer noch über solche Sachen reden. Mhm. Aber das ist einfach nicht der Fall gerade. Und ich wundere mich halt, was du sagst. Militarisierung auf objektiver Ebene ist das eine, ja? Dass man jetzt aufrüstet und so, das ist wahrscheinlich eine bittere Notwendigkeit. Da bin ich ja sogar nicht mal komplett gegen. Aber auf der anderen Seite dieses mentale Aufrüsten, diese mentale Militarisierung, die kritisiere ich zutiefst.
Und das ist wahrscheinlich auch noch im Endeffekt dann gefährlicher, als ein gewisses Arsenal an Waffen bereit zu haben für den Fall, für den Verteidigungsfall wohlgemerkt. Ja,
ja, genau.
Genau, die mentale Ausrüstung, das ist, erzeugt meiner Meinung nach dann auch in so einer Gesellschaft so einen Schlafwandlermoment, ne?
Genau, ich würde sagen, um das jetzt vielleicht abzuschließen, diese mentale Militarisierung, die findet jetzt halt auch bei dieser Adidas-Nike-Debatte statt. Also Robert Habeck, der in meinen Augen zu Recht, ich sehe das ähnlich, vor Jahren gesagt hat, er findet Vaterlandsliebe zum Kotzen.
Ja.
Ich finde es nicht zum Kotzen, das ist vielleicht despektierlich, aber ich kann es halt nicht nachvollziehen. Aber
es ist halt auch in gewisser Weise ein Kampfbegriff Patriotismus, beziehungsweise ein Kampfkonzept, das ja, das wird ja zur Abgrenzung von anderen verwendet und jetzt wird dieses Konzept halt benutzt, um vermeintliche Kämpfe populistisch zu führen.
Ja, ja.
Ne? Also das ist ja reiner, das ist von allen, die wir jetzt gehört haben, reiner Populismus.
Natürlich.
Nichts davon, die können sich nicht einmischen, das ist überhaupt nicht deren Entscheidung. Da war Scholz wieder der, also was heißt wieder, aber einer der Klaren, der hat einfach gesagt, das ist die Entscheidung des DFBs und wichtig ist, dass die Tore schießen. Ne?
Ja.
Mit so einem Augenzwinkern. Und genau so ist es. Was mischen die sich da
ein? Ich meine, das Interessante ist, da würde ich mich auf Karl Schmidt beziehen, der natürlich auch sowohl von Rechten und Linken gerne, aber er hat dann eine gute Differenzierung getroffen, worauf auch sich Muff und Laclau beziehen, und zwar zwischen der Politik und dem Politischen.
Ja.
Und das Politische ist halt oft der wirkliche gesellschaftliche Widerspruch. Und Politik muss aber sich nicht zwangsläufig immer auf das Politische beziehen und kann diesen Widersprüche einfach auch kaschieren. Und was wir jetzt hier sehen, und gerade das ist halt so die These, der Populismus kann sich natürlich auch einfach nur auf Politik beziehen, aber ohne wirklich die Hintergründe zu sehen. Ja, und das Politische wäre vielleicht zum Beispiel mal in diesem Zusammenhang, dass man sich doch mal fragt, ja, ist hier nicht vielleicht auch eine mentale Militarisierung in dieser Debatte so vorhanden, was das betrifft, ne? Aber die vordergründige Ebene ist halt einfach nur, ja, wir mögen Adidas und das sehen wir jetzt nicht ein.
Ja, Wolfgang M. Schmidt hatte dann gepostet auf Instagram, ist das jetzt das Ende der NATO? Ja, weil es so Deutschland gegen Amerika ist und so weiter. Ja, also ihr seht schon, Populismus ist gängige Praxis in unserer aktuellen politischen Landschaft.
Ja.
Und damit wollen wir uns jetzt noch mal ein bisschen näher auseinandersetzen.
Genau. Ich würde vorschlagen, also der Populismusbegriff, den möchte ich jetzt ganz spezifisch auf die große Debatte jetzt anwenden, was den Sozialstaat betrifft.
Ja.
Und zwar wird ja jetzt von der CDU vorgeschlagen, dass man doch die BürgergeldempfängerInnen härter rannehmen müsse, dass man das durch die sogenannte Grundsicherung ersetzt. Heißt aber, Verweigerer werden jetzt mehr unter Druck gesetzt und man kann es auch zeitweise streichen, das Bürgergeld. Und ich würde mal sagen, diese Debatte wird auch sehr populistisch geführt.
Genau. Warum? Weil faktisch, ich glaube, gerade mal in Deutschland 14.000 Menschen davon betroffen wären, von diesen Streichungen. Ja, also es ist einfach eine kleine Kleinstadt, die davon betroffen wäre. Und bei 83 Millionen Menschen, denke ich, können wir die 14.000 Arbeitsverweigerer noch mit durchziehen, oder nicht?
Ja, ich sag ja auch immer, ja, es wird sicherlich auch unter denen einen ganz kleinen Anteil an Totalverweigerern und Faulen geben. Aber die kann sich ein Staat doch weitaus mehr leisten, wenn ich mir überlege, was manche Leute an eklatanten Reichtum erwirtschaften, wofür sie auch nicht arbeiten.
Gerade Deutschland, wurde jetzt vom Europarat verwarnt sozusagen, weil es ein unverhältnismäßig hohe Armut gibt bei uns im Land im Vergleich zum Reichtum des Landes.
Ja.
Ne? Und was so ein Uli Hoeneß an Steuertrug betrieben hat und so, das ist doch wesentlich schlimmer, wird aber weniger thematisiert als so ein Arno Dübel, der da sitzt, das ist dieser Prototyp Hartz-IV-Empfänger, Arbeitsverweigerer, der auch in Talkshows war und gesagt hat, wie schön das ist, dass er nicht arbeiten muss.
Ja, aber solche hast du natürlich immer. Aber
auf ist natürlich egal.
Ja, das ist egal. Ja? Und ich meine, so, das kann sich ein Staat leisten. Und ich habe ja immer die These, da werde ich auch immer oft im Privat angegangen, ich habe ein viel zu positives Menschenbild, aber daran glaube ich. Ich glaube, von Natur aus, das ist vielleicht jetzt blöd philosophisch nicht gut ausgedrückt, aber der Mensch, der arbeitet eigentlich gerne und hat gerne ein Gefühl der Selbstwirksamkeit. Man müsste über bessere Arbeitsbedingungen sprechen, aber selbst so bei einem bedingungslosen Grundeinkommen würde ich sagen, wenn man es auch experimentell probiert, ich glaube nicht daran, dass alle dann nichts mehr tun würden. Aber das ist eine andere Sache. Was jetzt natürlich hier ist, wir haben Fernsehsendungen auf RTL oder ProSieben, wo natürlich seit Jahren der Arbeitslose in einem gewissen Lichte dargestellt wird.
Genau.
Schlicht einfach die faule Socke, die nicht aufstehen will.
Das ist Trash-TV, ne? Frauentausch etc.
Ja, aber ich finde zum Beispiel, da kommt schon mein innerer Zensor durch. Also wenn man was verbieten sollte, dann müsste man das verbieten. Weil das die Leute leider auch prägt, glaube ich, in ihren Wahrnehmungen.
Ja, na klar. Ja.
Ne? Und leider auch, wenn man die Politik so reden hört. Naja, was ich gemacht habe, ich habe einen tollen Text aus der Zeit von Marcel Fratscher rausgesucht und gelesen für uns. Und zwar heißt der, wie problematisch ist der Sozialstaat? Ich werde mich darauf immer wieder beziehen, aber bevor wir das tun, würden wir ein paar Clips einspielen.
Mhm.
Und zwar geht es darum, dass jetzt Jens Spahn und Kevin Kühnert bei Maischberger waren. Und Spahn sagt jetzt erstmal, dass hier die falschen Anreize in den sozialen Sicherungssystemen gesetzt werden. Und vielleicht hören wir uns das mal an.
Wir reden über das Bürgergeld. Die CDU möchte das Bürgergeld als sich abschaffen, schon mal im Namen. Und dann vor allem eben den Arbeitsverweigerern die Unterstützung ganz streichen. Obwohl wir da nicht ganz sicher waren, ob es wirklich ganz dann ist oder nicht. Aber es hat eben auch Amelie Fried gesagt, da steckt ein Menschenbild dahinter, das eigentlich sagt, die nicht arbeiten und Bürgergeld beziehen, die sind eigentlich faul und man muss sie zur Arbeit zwingen. Ist es so, Herr Spahn?
Nein, das ist ja genau andersrum gedacht. Erster Teil ist ja wichtig, wir reden über diejenigen, die arbeiten könnten. Wir reden nicht über diejenigen, die erkrankt sind, eine Beeinträchtigung haben, sondern über diejenigen, die könnten. Wir haben zum Zweiten offene Stellen in Deutschland in allen Qualifikationsstufen. In meinem münsterländischen Dorf machen die Kneipen zu, nicht weil keiner mehr kommt, sondern weil sie schon für die Küche keinen mehr finden, der mit anpackt. Also wir suchen nicht nur Raketenwissenschaftler, Informatiker oder Meister, wir suchen Arbeitskräfte in vielen Bereichen.
Und die finden wir?
Und dann ist die Frage, ist das eigentlich richtig, dass in einer Zeit, wo wir viele offene Stellen haben und viele, die arbeiten könnten, und gleichzeitig andere, die arbeiten gehen und zum Teil ja auch nicht so viel haben, Reinigungskräfte, die morgens zur Arbeit gehen, meistens sehr früh morgens zum Beispiel, Zeitungsausträger, viele andere, die arbeiten, die sich die Frage stellen, lohnt sich eigentlich hier die Arbeit noch, lohnt sich der Unterschied noch und warum helfen eigentlich die anderen, die auch könnten, nicht auch mit? Und ich finde schon richtig, dass man dann die Anreize richtig setzt. Ich würde übrigens, Frau Maischberger, nie dem Einzelnen irgendwie mit Begrifflichkeiten, wie Sie gerade verwendeten, adressieren oder einen Vorwurf machen, sondern die Frage ist ja, welche Anreize setzen wir in den sozialen Sicherungssystemen?
Das hat ja auch mal Gerhard
Man ist natürlich erstmal geneigt, beim ersten Hören zu sagen, ja gut, scheint plausibel so, ne? Wirkt ja sehr unpopulistisch gerade, was er von sich gibt. Beim zweiten Hören würde ich aber dann doch die ideologiekritische Brille aufsetzen. Die Frage ist natürlich, das Interessante ist erstmal, die Grundthese stimmt ja sogar, ne? Dass er sagt, wir haben einen eklatanten Fachkräftemangel oder auch in den Kneipen so Leute, dass die schließen müssen, dass sie keine Arbeitskräfte mehr haben und dass man sogar die richtigen Anreize setzen muss, das ist ja sogar eine These, die auch stimmt. Die Frage ist nur, wo wir, glaube ich, divergieren würden mit Spahn und dass wir ein ganz anderes Verständnis davon haben, was Anreize sind.
Ich sehe in dem, was er sagt, halt, also ich glaube, denen geht der Arsch auf Grundeis auch teilweise. Wenn man sich jetzt das soziologisch ein bisschen anguckt und mal die Demografiegeschichte anguckt, die Boomer gehen jetzt bald in Rente und keiner weiß, wie das Land am Laufen gehalten werden soll, wenn die in die Rente gehen. Ja, man kann nicht das Renteneintrittsalter ewig nach oben verschieben. Ja, die Leute werden irgendwann so alt sein, dass sie gepflegt werden müssen und dass der Laden hier einigermaßen am Laufen gehalten wird. So, gleichzeitig ist die CDU natürlich jetzt die Partei unter Fritsche Merz, die sich gegen die Migration stemmt. Natürlich genau. Neben anderen. Ja,
absolut.
Was sagt er uns hier eigentlich? Er sagt offiziell Anreize setzen für Leute, die nicht arbeiten. Aber wer sind die Adressaten hier? Ich glaube nicht, dass das die Leute sind, die nicht arbeiten, die Bürgergeld beziehen etc.
Nee.
Ich glaube, das sind einfach Leute, die arm sind, die vielleicht schon zwei Jobs buckeln, damit sie über die Runden kommen. Und denen wird jetzt gesagt, Leute, wenn ihr in die Arbeitslosigkeit fallt, dann werdet ihr gesehen als faul, ja, weil ihr ja arbeiten könntet. Seht zu, dass ihr eure Jobs nicht verliert und vielleicht nehmt ihr noch einen dritten Job auf. Das ist hier die Aussage.
Ja, ja, genau, das ist das Interessante. Wenn man zwischen den Zeilen hört, sage ich mal, dieses Arbeiten könnte, kannst du ja erstmal sehr variabel interpretieren.
Genau.
Ja? Und wie gesagt, was ich meine, diese Grundthese, die richtigen Anreize setzen, ist ja nicht verkehrt. Nur was er jetzt oder Spahn und dann die CDU und andere in seiner Partei reden, da doch weitaus populistischer, wenn ich mir Lindemann manchmal anhöre.
Ja.
Aber was ja wirklich furchtbar ist. Aber der Anreiz, da ist jetzt, wie du es sagst, ja, hier Sozialleistungen, Sozialstaat werden gekürzt oder fallen vielleicht sogar weg.
Ja.
Also denkt gar nicht dran, buckelt weiter.
Genau, verlasst euch nicht auf den Staat.
Genau, und ein richtiger Anreiz wäre doch mal, den ich jetzt mal in den Raum werfen würde, das legt auch Fratscher sehr gut mit seinem ökonomischen Know-how in seinem Text dar, faktenbasiert ist der Sozialstaat immer gut und effektiv gewesen und wir haben sogar auch, weniger Arbeitslose als zu anderen Zeiten und so. Also es ist gar nicht so schlimm, wie es mal gemalt wird. Und der richtige Anreiz wäre
wir haben weniger Arbeitslose, aber wir haben viele offene Stellen. Ne? Das ist ja der Fachkräftemangel gerade.
Richtig. Ja. Aber der richtige Anreiz wäre doch jetzt, wir haben einen stabilen Sozialstaat. Wenn dir was passiert, dann wirst du aufgefangen. Es gibt dein Bürgergeld. Und zeitgleich setzen wir aber, weil wir natürlich auch Arbeitskräfte auch in Kneipen und so weiter benötigen, die richtigen Anreize. Wir haben Subventionen, ja, das heißt, du kriegst eine bessere Bezahlung. Wir locken mit attraktiven Arbeitsbedingungen. Klar, jetzt kann man sagen, das hängt dann auch von Privatunternehmern ab. Naja, da sind staatliche Subventionen, Stichwort Schuldenbremse, gefragt.
Genau.
Dann sagt man, wir subventionieren jetzt die Gastronomen, wenn da jetzt zum Beispiel Mangel herrscht, dass die sich das auch selber geschäftlich leisten können, bessere Bezahlung, bessere Arbeitsbedingungen zu bieten. Ja. Und dann kriegst du Leute in Jobs.
Genau.
Klar, ich bin sogar der Meinung, dass das immer so ein bisschen besser sein muss dann als ein Bürgergeld. Aber das heißt ja doch nicht, und das kommt dann auch drauf an, ne? Aber ich meine, das wären doch richtige Anreize. Dass du sagst, es lohnt sich für mich arbeiten zu gehen. Ich bin nicht prekär beschäftigt.
Ja. Und das ist ja auch so eine Sache, wo man ein bisschen um die Ecke denken muss. Ne? Das sagt ja zum Beispiel der Weselski auch. Wenn eine gute Bahninfrastruktur geschaffen werden soll, dann braucht es dazu gut bezahlte Schaffnerinnen und Schaffner.
Natürlich.
Ist doch völlig klar, weil sonst will ja niemand diesen Beruf ausüben. Dann sucht man sich halt was anderes, wenn das zu stressig ist. Und das ist eine Sache, die checkt die Bahn halt nicht, die checkt die Politik nicht oder die wollen es nicht verstehen, weil das immer auch eine Investition in unsere Gesellschaft ist. Aus der Perspektive würde ich diese Streiks halt auch immer unterstützen. Ist ja jetzt ein anderes Thema, ne? Aber das ist eine Sache, die wird heutzutage nicht mehr gesehen, weil alles immer nur auf sich, aufs Individuum bezogen wird. Und das macht Spahn ja auch. Er sagt zwar, das wäre nicht so, aber im Prinzip sagt Spahn, sorry, wir können nichts tun. Wir haben uns selbst politisch ins Aus, wir haben den Staat ins Aus manövriert durch, wie du sagst, die Schuldenbremse.
Ja.
Und jetzt müsst ihr halt platzen. Ne?
Ja, und was halt auch Fratzscher hier anmerkt, das wird völlig überschätzt, das Maß an Einsparung, was man dadurch hätte.
Nix.
Die Zahl, also er plädiert, und das finde ich so gut, er plädiert einfach mal dafür, den Populismus beiseite zu lassen, sich die Fakten anzuschauen.
Ja.
Und wenn man sich die Fakten anschaut, dann merkt man ganz schnell, dass das eigentlich eine marginale Debatte ist und dass hier eigentlich auf populistischer Rhetorik verletzliche Gruppen gegeneinander ausgespielt genau. werden. Ja. Und da sage ich nochmal die Mayo-Verletzlichkeit, das ist ja jetzt unser Begriff immer. Es ist gut und effektiv, dass auch für den Zusammenhalt einer Gesellschaft, wenn wir einen Sozialstaat haben.
Ja.
Und es ist natürlich ein Problem, dass wir so einen Mangel an Arbeitskräften haben in gewissen Sektoren. Da ist aber die Lösung ganz klar, nicht diesen Populismus gegen Zuwanderung zu fahren. Und zweitens bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen. Das ist die Lösung.
Genau, und wir sind in so einer Art Populismus-Spirale gefangen gerade, weil mit steigendem, ich sag jetzt einfach mal, dass das korreliert, ne, ich weiß es nicht, aber mit steigendem staatlichen Abbau oder Sozialstaatabbau braucht man jeweils auch mehr Populismus beziehungsweise andere Konzepte, um gewählt zu werden. Ja, das heißt, die sagen, wir können euch faktisch materiell nichts mehr geben als Staat. Und was geben wir euch stattdessen? Patriotismus, wie wir es eben gehört haben. Ja, sogar bei so
Substitut, ein
idiotisches, bei so genau, bei so idiotischen Sachen wie diesen scheiß Trikots von der DFB, vom DFB. Und das ist genau, das ist das Substitut. Ihr bekommt kein Geld, ihr bekommt keine gute Infrastruktur von uns. Stattdessen bekommt ihr Patriotismus. Ihr könnt euch gut fühlen, dass ihr Deutsche seid.
Ja, und vielleicht ist der Begriff der mentalen Militarisierung auch hier wieder angesagt.
Genau.
Ja? Ihr geht jetzt arbeiten, wenn nicht, dann versagt ihr, und die faul in der Hängematte liegen, das geht ja mal gar nicht. Ja?
Genau, also die sind dann.
Wir gelangen wieder in so ein Zeitalter des Starken, des Stärkeren, der sich gegenüber den Schwächeren durchsetzt. Ja.
Genau, und die sind dann schuld, dass Deutschland untergeht quasi.
Ja.
Ne? Um im patriotischen Wort, in der patriotischen Klaviatur zu bleiben.
Oh,
ja?
Furchtbar.
Okay.
Ja, jetzt würde ich gerne weiter Spahn einspielen. Er erläutert jetzt das Konzept dieser Grundsicherung und ganz am Ende argumentiert er mit einem ziemlich fragwürdigen Gerechtigkeitskonzept.
Wir wollen es uns eigentlich nicht anhören, aber wir müssen drüber reden.
Wir müssen es machen. Es geht keinen Weg drum um die Analyse.
Und hätte die SPD sich andere Punkte rausgesucht, anstatt gleich auf das eine Thema drauf zu gehen, hätten wir vielleicht auch über anderes debattiert, über die Frage, wie wir besser fördern, wie wir besser unterstützen, wie wir übrigens auch bei denjenigen, die andere Mitwirkungspflichten.
Es war gibt nicht ja, die SPD, sondern auch die Öffentlichkeit, weil es natürlich schon brutal ist, wenn sie das wirklich planen, dass sie die Stütze
die Na ja, die Frage ist doch, was ist brutal daran, wenn jemand der Arbeit angeboten bekommt? Eine Ausbildung angeboten bekommt, einen Deutschkurs angeboten bekommt, wenn das der erste notwendige Schritt ist. Wenn jemand also Angebote renitent mehrfach ablehnt, warum soll der den Anspruch haben darauf, dass die anderen, die arbeiten gehen, dann für ihn oder sie mitzahlen? Das ist doch nicht brutal, sondern das ist, finde ich, so würde ich das jedenfalls in der kleinen Gemeinschaft und in der großen erwarten. Mein Eindruck ist, auch die allermeisten Bürgerinnen und Bürger erwarten das so. Wer kann? Das ist der entscheidende Punkt, soll im Rahmen seines Könnens auch entsprechend mithelfen. Übrigens zu den sogenannten Sanktionen. Während der Pandemie haben wir die halt auch alle ausgesetzt. Wir kommen gerade aus einer Zeit, wo es faktisch gar keine Sanktionen gegeben hat. Wir kommen jetzt, sind in einer Zeit mit dem sogenannten Bürgergeld, wo auch das Sanktionieren kaum noch einen Unterschied macht. Und die Bürgergeld, die Jobcenter-Mitarbeiter sagen,
30%.
Die Jobcenter-Mitarbeiter sagen mittlerweile, wer sanktioniert, sanktioniert sich selbst, weil es so viel Bürokratie bedeutet, so viel Aufwand für relativ wenig Ergebnis. Und deswegen finde ich, bis hin zu den Mitwirkungspflichten, wer Termine wiederholt, ohne Entschuldigung nicht wahrnimmt, wo alle anderen jeden Morgen pünktlich zur Arbeit erscheinen müssen. Da finde ich, kann man einen Teil des Geldes erstmal einbehalten, bis derjenige wieder zum Termin erscheint. Sind das Millionen Menschen, die das betrifft? Nein. Aber das gilt ja wie für alle anderen Regeln auch. Wenn du Regeln nicht einhältst in unserem alltäglichen Leben, das sind immer nur wenige, aber es ist schon wichtig, dass man dem dann auch nachgeht, damit für alle anderen auch das Gerechtigkeitsempfinden stimmt.
Also ja, das Gerechtigkeitsempfinden wird jetzt rausgeholt. Also ich... Meine erste These ist ja mal, du merkst schon, also Spahn lebt ja in seiner eigenen Welt. Der wird wahrscheinlich nie mal wirklich bei einer Arbeitsagentur wirklich gewesen sein. Und also wenn du tatsächlich mit diesen Leuten redest, praktisch, das wird völlig überschätzt, die Zahlen total Verweigerern. Hier werden so Phantomdebatten geführt.
Ja, aber in dem Sinne weiß er ganz genau, was er macht. Ne? Ich meine, das ist klipp und klarer Populismus hier. Das sind wir, und Spahn sieht sich als Teil dieser abendleitenden Bevölkerung, gegen die nicht die Angebote bei Jobcentern negieren, ne? die nicht wahrnehmen und so weiter. Also das ist eine ganz klare Form von Populismus, wir gegen die, Classic.
Ja.
Ja, normalerweise, oder oft ist es auch wir gegen die da oben. Ja, das kann Spahn natürlich nicht machen, weil er ist ja ganz oben. Und was ich interessant finde hier ist, wir haben hier schon wieder Nationalismus, der hier auch eine große Rolle spielt. Ja, also er kommt ja ganz schnell in seine Argumentation von, okay, wir müssen mehr fördern und so weiter. Was nennt er als Beispiel? Deutschkurse, die abgelehnt werden. Ja, also es geht hier wieder um Ausländer, die kein Deutsch können oder Leute mit Migrationshintergrund auf irgendeine Art und Weise. Und er macht es wieder zu so einem, ich sag mal jetzt ganz klar, völkisch-nationalen Identitätsargument. Ja, und ein Punkt noch. Er sagt, wenn die Angebote bekommen und die nicht wahrnehmen, dann werden sie sanktioniert. Aber das ist doch völlig falsch, wenn man sich anguckt, wie viele der Ukrainer, die hierhin gekommen sind und in andere Länder gekommen, europäische Länder gegangen sind, in Arbeit sind, dann ist Deutschland echt ganz mies dabei. Ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen, aber in Dänemark ist es sowas um 80% der Ukrainer, die dahin kamen, sind in Arbeit. In Deutschland sind es irgendwie weniger als 20%. Ja? Mhm. Da kannst du mir noch nicht erzählen, dass es daran liegt, dass die Leute nicht wollen. Die dürfen natürlich nicht. Und ich meine, die Ukrainer, haben wir ja schon mal auch mit Maria besprochen. Es gibt wirklich große Unterschiede. Die sind weiß, die sind christlich. Die haben wir hier besser aufgenommen als irgendwelche Leute aus Syrien zum Beispiel. Ja, klar. Also es gibt große Unterschiede in den Migrations-, in den Flüchtlingsgruppen. Und die Leute, die dürfen hier nicht arbeiten. Es geht nicht um das individuelle Wollen oder nicht Wollen.
Es gab ja auch das Arbeitsverbot, das wird ja auch nicht immer berücksichtigt. Also
genau.
Da merkst du, wie populistisch und unterkomplex diese Thesen da rausgehauen werden.
Das ist ganz billig, ne? Das ist ganz billig.
Und du merkst, Spahn versteht nicht das Konzept des Sozialstaats.
Ja.
Er versteht den Sinn nicht. Er sagt ja, die anderen zahlen für die nicht arbeiten wollen.
Genau. Fleißige gegen Faule und Deutsche gegen Ausländer.
Das sind ja Antagonismen,
die Konfliktlinien.
Die sind völlig falsch, weil der Sozialstaat basiert ja, der ist ja auf einem Solidaritätsprinzip, aber auch ich als arbeitende Person zahle ja ein, auch für den Fall, dass ich mal nicht mehr arbeiten kann oder warum auch immer. Also das ist ja nicht so, dass ich jetzt dann tagtäglich oder monatlich meine Steuern abgezogen kriege, damit dann die alle da in ihrer Hängematte liegen, wie es dargestellt wird, sondern auch für mich selbst. Also das ist ja ein ganz rationales und kluges Prinzip.
Genau, und da erkennen wir wieder ein Problem, das wir in all diesen Debatten sehen, die Entkopplung von Individuum und Gemeinschaft. Ja, also man hat die Gemeinschaft nicht mehr auf dem Schirm. Ne, es gibt das Prinzip der Gemeinschaft quasi nicht mehr. Es geht immer nur darum, jetzt soll ich hier noch für die ganzen Ausländer oder ich soll hier noch für die ganzen Faulenzer mitarbeiten oder was? Das geht genau, ja gar nicht.
Das wird individualisiert wieder.
Ja, genau.
So eine Responsabilisierung findet da statt. Ja, letzter Clip, würde ich sagen. Jetzt kommt das berühmte Diktum, Leistung muss sich lohnen.
Oh Gott.
Aber mit welchem Twist halt, ne?
Ich habe mit Hubertus Heilder ja auch gerade das Bürgergeld oder die Sanktionen verschärft hat, eben genau für dieselbe Gruppe. Da sind es eben 2 Monate nur, in denen das ausgesetzt werden soll. Aber wir haben darüber debattiert und auch er musste zugeben, es sind ja gar nicht so viele. Deswegen stellt sich die Frage, ob sie beide irgendwie dann am Ende eine Symboldebatte betreiben, aber das eigentliche Problem nicht angehen.
Na, machen wir uns doch nichts vor. Also als da nochmal verschärft wurde rund um den Jahreswechsel, das waren ja Teil von Maßnahmen rund um das Sparpaket der Bundesregierung, als wir das Loch im Bundeshaushalt für dieses Jahr schließen mussten. Und es gab ein riesiges Gerede über das Bürgergeld und die dringende Erwartung, der Etat von Hubertus Heil müsse jetzt komme, was wolle, auf jeden Fall auch etwas beisteuern. Und
dann nimmt er sich genau dieselbe Gruppe von winzigen Marginalen.
Mit einem ganz wesentlichen Unterschied. Er teilt übrigens aus vollem Herzen, dass es ein Ärgernis ist. Und da stimme ich auch komplett zu, wenn Leute, die arbeiten können, die Angebote unterschiedlicher Art bekommen, wenn die das dann nicht annehmen. Und das ist auch keine Zumutung, sowas angeboten zu bekommen. Und die Gesellschaft darf erwarten, dass Leute das annehmen. Hubertus Heil macht aber einen Unterschied zu dem, was das Unionskonzept macht. Er respektiert die Rechtsprechung in Deutschland dazu. Die Rechtsprechung dahingehend, dass das Bundesverfassungsgericht sehr klar darin gewesen ist, zu sagen, eine dauerhafte Sanktionierung auf null runter oder nur die Erstattung der Wohnkosten beispielsweise für diese gesamte Dauer, das ist nicht rechtens. Das kann man ja jetzt finden, wie man will. Jens Spahn hat vor einigen Wochen, ich weiß nicht, ob du dazu immer noch stehst, den Vorschlag daraus abgeleitet, na, wenn das Grundgesetz das nicht zulassen würde, dann müsse man da halt an das Grundgesetz ran. Ich will nur darauf hinweisen, wegen einer Gruppe von einigen tausend Totalverweigerern in den deutschen Jobcentern ist die politische Debatte bei ernstzunehmenden Leuten jetzt an einem Punkt angekommen, dass wir anfangen, in den vordersten Artikeln unseres Grundgesetzes, in unserer Verfassung rumzudoktern.
Bevor ich finde, wir schießen gerade mit Schrotflinten auf Spatzen. Kann ich ja kurz was dazu sagen. Erstens,
ja. Aber das ist ein valides Argument. Ja,
schauen wir uns noch mal an, warum...
Und der Vorschlag war schon gemacht. Ne?
Warte doch mal. Schauen wir mal an, worum es geht.
Also haben Sie den Vorschlag gemacht, dann müsste man im Zweifel ans Grundgesetz einfach
nur... Ja, habe ich, aber das, wenn ich es eben herleiten darf, kurz. Es geht halt nicht nur um die wenigen. Es geht um das Gerechtigkeitsempfinden. Und ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre in der Politik und in politischer Verantwortung. Ich habe noch nie erlebt, dass die Erhöhung einer Sozialleistung, wie das beim Bürgergeld passiert ist, zu so viel Unmut und Frust geführt hat, wie an der Stelle. Weil diejenigen, die arbeiten, die Steuern zahlen, die Beiträge zahlen,
das Argument habe ich jetzt schon mal
gehört. Ja, deswegen ist die Debatte falsch, das immer auf die Gruppe zu reduzieren. Nein. Es geht um das Gesamtempfinden.
Die Frage ist, ob Sie da sehen, etwas tun, was verfassungsmäßig
das wollte ich jetzt, in Ordnung ist. Wollte ich muss ja einmal herleiten, warum wir überhaupt darüber diskutieren. Es geht nicht um einige wenige, es geht um das Gerechtigkeitsempfinden im Land und das ist schwer gestört. Zweiter Teil, Herr Professor Schlegel, der über Jahrzehnte in der Sozialgerichtsbarkeit war, zuletzt Präsident des Bundessozialgerichts. Ja. Mit dem haben wir das Konzept erarbeitet. Und ich glaube, der hat etwas mehr rechtswissenschaftlichen Hintergrund als Herr Kühnert und ich. Und er hat mit uns gemeinsam hergeleitet, dass die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts genau das zulässt, was wir vorschlagen. Hat das ja auch mit vorgestellt, das Papier. Und wenn jemand, der so lange in der Sozialgerichtsbarkeit war, sagt, das geht, dann geht das auch rechtlich an der Stelle. Da habe ich überhaupt gar keinen Zweifel. Und es gibt übrigens, ich habe anschließend noch mit einigen anderen Bundessozialrichtern gesprochen, und keinen gefunden, der das Konzept anzweifelt. Was mir nur wichtig ist, was uns wichtig ist, das ist ja ein Baustein einer Agenda 2030, wo es darum geht, auch wieder stärker Leistung und Leistung muss sich lohnen, in den Mittelpunkt zu stellen. Wir haben viele, die Teilzeit arbeiten, die durchrechnen, was wird das eigentlich für mich bedeuten, wenn ich 3-4 Stunden mehr arbeite, bleibt netto nicht so viel übrig. Wir haben viele, die sich überlegen, einen Minijob zusätzlich zur Arbeit zu machen, statt Überstunden, weil sie sehen, da habe ich netto mehr, als wenn ich da Überstunden mache. Wir müssen ein Gesamtkonzept haben, wo wir die Anreize richtig setzen, dass für diejenigen, die arbeiten wollen, die was leisten in allen Bereichen, und deswegen ist das eben nur ein Aspekt, dass sich mehr leisten, sich auch mehr lohnt. Und da ist das ein Baustein, den wir da am Montag vorgestellt haben.
Also ganz ehrlich, klar, ich habe vergessen zu erwähnen, dass Kühnheit jetzt auch spricht. Ich würde aber darauf eingehen, dass Spahn durchaus sagt, man könne ja mal das Grundgesetz ändern. Das finde ich ja jetzt richtig heuchlerisch und unsäglich, weil bei der Schuldenbremsendebatte, ja, wo die CDU immer lautstark sagt, man kann doch nicht das Grundgesetz da ändern und so, was ja wirklich die Lösung vieler Probleme wäre, auch bei dieser Thematik. Da sagt die CDU nach dem Motto, du wirst quasi schon als Extremist abgestempelt, wenn du das Grundgesetz in Frage stellst. Aber naja, wenn es hier darum geht, irgendwie Leute zu drangsalieren und so und das nicht gut geht mit dem Grundgesetz, dann können wir es ja vielleicht doch mal ändern. Also dazu, Leute, die CDU ist eine heuchlerische Partei.
Ja. Was ich jetzt super spannend fand, ist, es geht ja, wenn man mal genau hinhört, es geht ja hier nicht um Gerechtigkeit. Es geht um das Gerechtigkeitsempfinden.
Ja, das beziehungsweise fand ich auch sehr
interessant. Das Gesamtfinden. Ja, er sagt dann, es geht nicht um die wenigen, sondern um das Gerechtigkeitsempfinden. Was ist denn das Gesamtempfinden? Und wer ist er, der das kennt oder was? Oder hat er Studien dazu gemacht, ne, was die Leute denken? Das ist doch so erbärmlich.
Naja gut, ich kann den ganzen Tag mit so RTL2-Sendungen gebrainwashed werden, die mir suggerieren, da sind doch diese arbeitsverweigernden Personen in ihrer Hängematte. Dann habe ich das Empfinden, wenn ich da nicht weiter reflektieren, mal die Zeitung aufschlage und andere Analysen lese. Ja, aber dann ist mein Empfinden am Ende politisch nichts wert.
Genau. Und die Gerechtigkeit ist ja ein höheres Prinzip. Es gibt ja wirklich seit Jahrhunderten Philosophen, die sich darüber austauschen, was eigentlich Gerechtigkeit bedeutet. Und er vermeidet ja explizit über Gerechtigkeit zu sprechen.
Ja, ne? Aber er erwähnt den Begriff leider so oft und dann mit dem Gerechtigkeitsempfinden, ja. Also Donald Trump in seiner Empfindung hat sich wahrscheinlich auch nicht gerecht behandelt gefühlt, dass er nicht nochmal Präsident werden konnte und
genau.
So. Also das Empfinden ist erstmal bei so politischen Fragestellungen nicht das primäre Justifikationskriterium.
Genau, und da haben wir, genau, das ist es nämlich, ne? Wir haben ja schon wieder so eine Sache, die wir auch schon seit Ewigkeiten kritisieren, so eine Emotionalisierung der Politik. Wir reden nicht über effektive Konzepte, über Politiken, die wir, Gesetze, die wir verabschieden können und so weiter. Nein, wir reden darum, wie wir uns fühlen oder wie sich vermeintlich die Masse an Leuten fühlt, wenn sie über ein bestimmtes Thema spricht.
Ja,
Populismus, klarer
Populismus. Ich meine, das ist die erste, naja, Lehre der Psychoanalyse, glaube nicht, was du denkst. Ja, und das kann man auch hier wunderbar anwenden. Die Frage ist natürlich, die Empfindung ist halt erstmal immer, wenn die individuell ist, fragil und nicht objektiv, quasi subjektiv.
Genau.
Ja, und das heißt halt, deswegen macht es ja auch Sinn, dass wir in einer Demokratie leben, dass wir in politischen Prozessen mehrere Ansichten haben, weil es eben gefährlich ist, wenn ein Individuum jetzt Politik auf Basis von Empfindung macht. Und auch wenn du eine Kollektivempfindung hast, ist die auch nicht immer reliabel. Das heißt, wir brauchen rationale Diskurse. Und deswegen, der Fratzscher Text ist deswegen so gut, wir müssen uns die Fakten doch einfach
anschauen. Ja, genau. Ne, und ich muss auch sagen, wenn jetzt die Leute, die in der Politik tätig sind, quasi Demokratie praktizieren sollten,
ja,
so reden wie Spahn, und das sind jetzt viele aus der CDU, die FDP, fast in Gänze, die AfD, da müssen wir gar nicht erst drüber reden und auch echt einige aus der SPD und bei den Grünen, wenn wir Habeck jetzt mit einbeziehen, was sein Lokalpatriotismus oder wie er das da gesagt hat.
Du kannst da niemanden wirklich rausnehmen, aus ja die Linken vielleicht.
Ich sag mal, wenn sich die Leute, die das Spiel spielen, um jetzt wieder zum Fußball zurückzukommen, nicht an die Regeln halten, dann sind die Regeln auch nichts mehr wert. Ja, das heißt, das bisschen Demokratie, was wir noch haben, wird natürlich auch dadurch geschwächt oder abgeschafft, indem Leute wie der Spahn auf diese Art und Weise in Talkshows reden.
Absolut. Und das ist ja, genau, das sind ja jetzt nicht mal RTL2-Sendungen. Das sind ja auch wirklich, ist jetzt wirklich, sage ich mal, das TV der oberen Mittelschicht und der Oberschicht. Also das ist ja jetzt wirklich eigentlich auch eher, sage ich mal, das Fernsehen, was auch vom Bildungsbürgertum konsumiert wird, solche Talkshow-Formate. Das ist jetzt nicht, na doch, Maischberger und Ölner und so, das ist schon so.
Ja.
Und jetzt würde ich aber zum Abschluss, damit wir nochmal so ein analytisches Framing haben oder so einen guten Standpunkt, ein Zitat anbringen von Fratscher.
Gerne.
Das es eigentlich gut auf den Punkt bringt, was hier in diesem populistischen Diskurs falsch läuft. Dazu zitiere ich: Das Erstaunliche an diesem Diskurs ist weniger, dass die Behauptungen offensichtlich falsch sind und zum größten Teil leicht widerlegt werden können. Überraschend ist vielmehr, dass progressive Kräfte in Politik und Öffentlichkeit auf den Zug des Populismus aufspringen.
Ja.
Die Bundesregierung macht sich zunehmend zum Instrument dieser Kräfte, sei es beim Bürgergeld, bei Geflüchteten oder bei der Entlastung von jungen Menschen und Menschen mit wenig Einkommen. Wo sind die Stimmen, die den Populisten die Stirn bieten und den Populismus entlarven? Die Fakten liegen auf der Hand. Deutschland hat einen starken Sozialstaat, dessen Belastung in vielerlei Hinsicht in den vergangenen Jahren abgenommen hat. Ja, der Sozialstaat muss effizienter, zielgenauer, aktiver und präventiver werden. Aber er ist und bleibt ein wichtiges und effektives Instrument, um Menschen Teilhabe und Chancen zu ermöglichen. Der Nobelpreisträger Angus Deaton schrieb vor kurzem, die tiefsten Formen der Ungleichheit sind die Art der persönlichen Ungleichheiten, die bei denen nicht jeder und jede den gleichen Wert als Mensch erhält. Anstatt ihn auszuhöhlen und den Bankrott des Systems zu erklären, sollten wir uns darauf konzentrieren, wie der Sozialstaat so gestärkt werden kann, dass er mehr Teilhabe und Chancen eröffnet, sodass die Menschenwürde jedes Einzelnen wieder mehr Respekt erhält. Zitat Ende.
Ja, so ist es.
Das ist halt genau der Punkt, ja?
Ja.
Verletzlichkeit, nochmal.
Genau.
Egalität, Universalismus und der verlangt einen guten Sozialstaat.
Ja. Jetzt könnten wir natürlich noch kurz die Frage stellen, ob Populismus per se zu verdammen ist oder ob es nur eine bestimmte Form des Populismus ist. Ne? Weil ich meine, das, was er ja auch sagt, ist, er sagte, dass progressive Kräfte populistisch werden. Aber wenn ich mir jetzt Habeck als Beispiel nochmal nehme, dann könnte man ja auch sagen, das Problem ist primär, dass progressive Kräfte rechtspopulistisch werden oder in die Richtung tendieren.
Genau, da sprichst du natürlich eine Debatte aus der politischen Philosophie, der Theorie an, die eben schon von Laclau und Mouffe, die für einen linken Populismus mal in einem Buch plädiert haben, die sagen, nein, wir brauchen wieder Konfliktfelder, um das Politische wieder in den Diskurs zu bringen. Ich glaube, Jean-Philippe Kindler hat eine ähnliche These in seinem neuen Buch, ja. Zumindest dieser Punkt, dass...
Nee, ich glaube, ihm geht's primär darum, Grundsatzdebatten zu führen. Ne? Naja, also aber, was ist das gute Leben und wie können wir das politisch umsetzen zum Beispiel?
Naja, aber das verlangt ja auch, dass du klare Antagonismen, also die Frage ist vielleicht eher, Populismus kann ja in dem Sinne gut sein, dass du die Gesellschaft für das Politische im Schmidtschen Sinne, sag ich mal, sensibilisierst, indem du zum Beispiel die wirklichen Widersprüche mal thematisierst, ja?
Ja, aber gleichzeitig bedeutet das, also die populistische Methodik natürlich auch ein Abbau des Politischen. In gewisser Weise. Oder eine Entkomplizierung. Ja, in dem Sinne, dass die Themen dann so vereinfacht dargestellt werden und die Debatten vereinfacht geführt werden, dass sie vielleicht nicht in dem Sinne zielführend sind. Also ich sag mal so, ich bin durchaus offen für die Idee eines linken Populismus, weil Populismus als Methode erstmal natürlich neutral ist. Ne? Ja. Aber wenn sich jetzt herausstellt, dass die Methode Populismus weiter Demokratieabbau betreibt, dann wäre ich dagegen. Ich würde mir natürlich wünschen, dass es so ist, wie Fratscher jetzt sagt. Ja, das finde ich, das kann ich so teilen. Ich würde mir natürlich wünschen, dass Debatten nicht populistisch geführt werden müssten. Mhm. Aber ich glaube, wir sind so weit, dass es vielleicht notwendig geworden ist.
Naja, pass auf, da müssen wir uns aber das auch vergegenwärtigen. Viele Leute haben nicht die Zeit, sich jeden Tag eine Stunde oder zwei den politischen Analysen zu widmen. Und die Frage ist natürlich, gut, Populismus ist natürlich auch selbst schon ein Kampfbegriff, ja, aber die Frage ist, manchmal ist es vielleicht auch einfach wichtig, dass die politische Message möglichst weit ankommt, ja, und die richtige. Ja. Verstehst du, was ich meine? Und dann kann ja noch die Analyse folgen, aber ich glaube, das ist dann auch ein utopisches Wunschdenken zu sagen, ja, jetzt analysieren wir mal alle zusammen die Politik und das wird halt in der Gesellschaft, also in der breiten Wirksam wird das erstmal gesellschaftlich nicht möglich sein.
Ja. Und nicht vonstatten gehen. Aber dann würde ich sagen, muss die Linke zusehen, dass sie besseren Populismus macht, ja, dass sie mehr Leute erreicht. Das sind ja Nischen auf Social Media und so, die werden von bestimmten extremen Gruppen, ja, eingenommen, ne?
Und ich bin mir auch nicht mal sicher, weißt du jetzt, ob ich selber so ein Anhänger des Populismus bin, weil ich mir auch denke, naja, man kann doch einfach auch mal kluge Politik machen und den Leuten, ich meine, es gibt so noch, um ein Beispiel nochmal zu nennen, was ich ja immer nenne, aber das ist so. Ich hatte mal, wir haben ja diese Demokratisierung der ökonomischen Sphäre mal diskutiert, Industrial Citizenship, klingt erstmal, gibt Studien zu, klingt erstmal abstrakt, aber wenn du mit Leuten redest, das habe ich mal privat gemacht, die waren sehr frustriert in einem großen Unternehmen, ein Zusteller war das, der gesagt hat, naja, die Gewerkschaften, da ist nur noch Kuchen essen und die sind gar nicht mehr so richtig hinter einen. Ne? Und jetzt sehen wir natürlich erfreulicherweise mit Weselski und so, das ändert sich gerade wieder.
Weselski ist auch bei vielen Menschen in der Gesellschaft eine Persona non grata, ne? Der wird richtig gehasst.
Ja, aber nicht für die er sich einsetzt. Ne? Und ich sag jetzt mal, ich habe da mit dieser Person geredet und die hat gesagt, ja, man hat das Gefühl im Unternehmen, die machen eh, was sie wollen da oben. Natürlich so sehr, ne? Und dann habe ich das aber mal eingeführt, ja, das geht ja gar nicht, ja, also das wäre doch viel besser, wenn jetzt die Belegschaft wieder mehr mitbestimmen könnte, auch über die Dinge und ich meine, so kannst du dann auch auf die Schiene dann Leuten nahebringen, dass eine Demokratisierung der ökonomischen Sphäre, was im heftigsten Fall auch vielleicht in Gemeinschaftseigentum von Produktionskapazitäten besteht, aber das muss man dann ja erstmal nicht sagen, aber eigentlich auf emotionaler Ebene kannst du auch für solche Ideen sensibilisieren, weil Leute möchten mitwirken. Ja, weil ja, der Arbeitsplatz stimmt, bestimmt dein Leben. Und
gut, ich bleib trotzdem noch ein bisschen unentschlossen, was die Sache angeht.
Aber ich bin auch unentschlossen, würde ich auch sagen.
Aber wichtig ist, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr aufmerksam seid bei den Sachen, die ihr hört und euch nicht in irgendwelche Diskussionen um irgendwelche beschissenen Fußballtrikots verstricken lasst.
Ja, und vor allem seid aufmerksam, wenn dann ein Jens Spahn sagt, da kann man doch mal am Grundgesetz rumdoktern. Also wenn eine derartige Partei dann mit solchen Vorschlägen kommt, die aber bei der Schuldenbremse jeden als Extremisten brandmarkt, der irgendwie sagt, ne? Also da sollte man auch aufmerksam sein. Ja,
alles klar. Leute, macht's gut.
Jo, bis dann.
Ciao.
Ciao.